Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei unserem wöchentlichen Podcast Alles außer Corona. Ich schaue jetzt zum ersten Mal, ich schaue direkt in die Kamera, oder?
Ja, du schaust ganz direkt in die Kamera.
Also ja, das so war auch nie, weil ich es diesmal vom Standgerät aufnehme, sozusagen.
Ah, ja. Sehr schön, Qualität auch sehr gut. Aber du hast deine eigene Begrüßung unterbrochen.
Ah ja, Entschuldigung. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen, meine Damen und Herren. Es melden sich meine Kollegen Klaus Eckel.
Guten Abend.
Und Oma Sarsam ist nicht da. Der Oma hat uns gestern Abend, war das, oder?
Gestern Abend hat er uns endgültig abgesagt.
Ja. Mit den Worten, es ist mir zu wenig Geld. Ich mache es aus Idealismus, es ist mir zu wenig Geld. Nein, er hat eine Fernsehaufzeichnung, oder? Was hat er?
Genau, Kabarettgipfel. Es ist mir zu wenig Geld, ist wahrscheinlich der Grabsteinspruch von jedem österreichischen Kabarettisten. Es war mir zu wenig Geld.
War mir zu wenig Geld.
Ja, er hat Kabarettgipfel. Also es, was verwunderlich ist, weil da trifft er ja fünf andere Kollegen und bildet mit ihnen heute Abend einen Cluster. Und falls heute Abend nicht funktioniert mit dem Cluster, haben sie ja morgen noch eine Aufzeichnung.
Noch eine Aufzeichnung, genau so ist es.
Aber es ist ja gleich daneben die Teststation, also dort neben der Stadthalle. Ja, also da können sie ja gleich direkt...
Ich glaube, Sie sind eh alle getestet, zu unserer Beruhigung, oder? Ich glaube schon, dass Sie alle testen.
Ich glaube schon, ja. Prinzipiell, ja. Ja. Was für Tests sind, weiß man nicht, aber es sind irgendwelche Tests
dann dabei. Tests machen sollte.
Kreuzeltest. Doku, keine Ahnung.
Ist der Corona-Test eigentlich ein Multiple-Choice-Test, oder ist das...
Du, bei den jetzigen Kosten wird das bald so sein, oder? Also angeblich können wir uns, angeblich diese ganzen Tests gar nicht mehr leisten. Also vielleicht gehen wir ja in Staatskonkurs aufgrund von 8 Millionen Corona-Tests.
Wir hätten die alle nicht testen sollen, wir haben kein Geld mehr. Ja, es kostet wirklich Unsummen. Was ich mich letztens auch gefragt habe, ist, also weißt du, da liegt man dann so vom Einschlafen und denkt sich, ja, puh, ich bin zwar immer so positiv und ich sehe es wirklich sehr positiv, aber ich denke mir halt manchmal, ob das wieder wird und vielleicht müssen wir doch die Theater zusperren. Und dann habe ich gedacht, wie viel verdienen eigentlich die diese Tests produzieren? Ich meine, ich habe ja denn da dieses Plastikteilchen da, das ist mein Corona-Test.
Ja.
Und das Staberl und die für Flüssigkeit, ne? Die müssen ja auch Geld verdienen. Also die machen das ja auch aus Menschenliebe, oder?
Ja, aber das ist, da kommst du ja sofort in den Greifarm der Verschwörungstheoretiker, weil die warten ja nur drauf, wer follow the money und du weißt, wer ist schuld an der Krise. Also da haben wir jetzt schon mal die Pharmaindustrie, dann haben wir mittlerweile habe ich schon auch gelesen, die Fahrradproduzenten sind natürlich auch Gewinner von der Corona-Pandemie.
Das finde ich am realistischsten.
Fahrräder verkauft.
Ja, das finde ich am realistischsten, dass es die Fahrradlobby war.
Es kommt nicht von der Fledermaus, es kommt von einem Corona kommt von einem Radlkreis.
Erzähl mir, so wie die Fledermaus in der Nacht auch oft verkehrt hängt. Es hängt alles zusammen.
Ist alles im Grund, ja, genau. Und ja, aber siehst du, der Oma hätte uns schon unterbrochen. Also bei solchen so offen durften wir noch nie reden miteinander. Das ist ja...
sozusagen ein Date ohne den Aufpasser eigentlich.
Ne? Endlich können wir medizinisch fachsimpeln, das ist schön.
Ja, wir können
ohne dem Laien.
Medizin reden, ohne von einem Mechaniker gestört zu werden.
Du, ich habe mir schon überlegt, dass wir morgen eine Google-Bewertung schreiben als Arzt. Er hat ja bei DocFinder, können wir ihn ja jetzt, weil er heute schlechter Arzt erscheint nicht zum Termin.
Ich vermisse ihn schon ein bisschen, also, ja, weil er hätte jetzt sicher schon irgendwas Gescheites zum Corona-Test gesagt.
Ja, ja, ja.
Wobei, es ist wieder typisch, weil wenn man einmal einen Arzt braucht, ist keiner da. ich habe gestern, vorgestern, beim Kochen in den Finger geschnitten. Und zwar oben, also wenn man das sieht, ich darf das nicht herzeigen, weil in meiner Familie graust allen so wahnsinnig. Ja. Da oben in den Nagel herein, sieht man das?
Ja, sehr schön sieht man das, ja.
Und also ich habe mit dem Messer, ich schneide, ich versuche immer so wie diese Fernsehköche.
Ja.
Also ich versuche das Messer am Knöchel zu reiben. Ja. Und das regt mich oft so auf. Und dann war da noch ein Stückerl Gurke. Und ich mache tak, 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 tak. Und mir ist eins weggesprungen und ich werfe das Stückerl Gurke hin. Und leider Gottes, aber genau in dem Moment, und ich habe mir wirklich mit dem Messer da so reingeschnitten, es hat geblutet. Ah, und jetzt wollte ich den Oma eben fragen, was ich machen soll. Aber der Oma weiß es ja eh nicht, ist ja Kinderarzt.
Also Kinderarzt, aber er könnte das behandeln wie einen Kinderoberschenkel.
Ja. Ist auch nicht viel kleiner.
Nicht viel kleiner. Weil mich wundert ja noch immer beim Oma, jetzt können wir hinter seinem Rücken reden, in der Hoffnung, dass er sich morgen nicht anschaut, dass einer so einen anerkannten Beruf wie Kinderchirurg ist ja gesellschaftlich ganz oben, also im Ranking. Ja. Und Kabarettist ist ja vom gesellschaftlichen Ranking irgendwo zwischen Prostituierte und Waffenhändler. Und
ja, mehr Richtung Prostituierte.
Ja, eher bei der Prostituierten. Also, dass man sich beruflich bewusst so downgradet, finde ich nach wie vor Respekt. Also
aber du merkst ja schon, wenn wir über unseren Beruf reden beim Oma, es ist natürlich seine Leidenschaft. Der macht ja das noch nicht so lang wie wir. Mhm. Das ist ja noch der jugendliche Übermut. Ich meine, der ist ja wirklich noch verzaubert vom Theater.
Ja, und du bist entzaubert.
Völlig entzaubert.
Ja, vielleicht ist er auch nicht freiwillig Kabarettist, das wissen wir nicht. Vielleicht hat der Chefprimar im SMZ Ost zu ihm gesagt, Herr Sasam, wir sehen Sie woanders.
Die haben während einer Operation einmal so viel gelacht,
ja,
die genau. Eltern von dem Kind, dass sie gesagt haben, wollen Sie nicht Kabarettist werden? Ja, komisch, gell? Na, es ist, aber ist es nicht trotzdem interessant, dass es ja mehrere Ärzte gibt, die der Kunst sehr zugetan waren? Arthur Schnitzler war Arzt und beim Theater.
Es gab einige Literaten, die auch Ärzte waren, oder? Das müssen wir jetzt wissen, welche. Ich behaupte was und weiß. Es kommen ja immer wieder Ärzte. Warte mal, welcher Arzt? Ach Gott.
Hushang Alayari, der österreichische Filmemacher, der Perser auch, der ist Psychiater und Filmemacher.
Ah ja, das ist ja der hohe Überschneidung an Film, Schauspieler, Psychiatrie, der. Ja. Da lernt einer vom anderen, also jede Rolle ein bisschen. Weißt du, was ich gelesen habe, was ich ganz faszinierend finde? Wir reden ja über Ärztemangel in Österreich, aber ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass wir Tierärzte fast Überschuss haben. Also es gibt Gegenden, da haben wir zu viel Tierärzte. Also da habe ich mir ja schon überlegt, wenn ich als Patient jetzt krank bin, dann verkleide ich mich vielleicht als Tier. Also ich gehe als Berserker oder als Kostümierter.
Geht's aber in Österreich passt das, es gibt ja so viele Rindviecher bei uns.
Ja, aber zum Rinderarzt hätte ich nicht gehen, weil da war ich mal dabei, wie er Fieber misst bei der Kuh. Also wo er das Fieber, der man mit der Rektal einschiebt bis zum...
Ja,
das würde ich jetzt als Mensch dann wohl...
Ich habe einmal in Was gibt es Neues die Pointe gemacht, da haben sie uns auch so ein Bild gezeigt von seinem Tierarzt, der also wirklich so in der Kuh drinnen gesteckt ist. Ich habe damals gesagt, dass das Ganze mit den Nazis in Österreich ein Missverständnis war. Am Heldenplatz, das waren keine Nazis, das waren lauter Tierärzte.
Aber die waren viel kleiner als die Kuh, weil die mussten sie ja raufstrecken. Also das war...
Lilliputaner Tierärzte.
Da sieht man, wie klein der Hitler war.
Schreckliche Pointe eigentlich.
Sehr schreckliche Pointe, aber muss gemacht werden, ja.
Ja, ich finde überhaupt, es muss jetzt auch überhaupt mehr, darf man eigentlich schon Attentatswitze machen?
Ich glaube, es gibt ja so eine Inkubationszeit auch beim Humor, das gab es ja beim 11. September. Ich glaube, das war damals 4 Wochen oder 3 Wochen, da war Sperre.
Und es war in Amerika, ne?
Genau.
Weit weg. Ja. Ich muss denken, das war direkt bei uns im Herzen von Wien. Das heißt, das sind 4 Wochen auf Monate, glaube ich.
Ja. Aber über welche schreckliche Ereignisse in Österreich, über Corona konnte man ab dem ersten Tag Witze machen, da merkt man, das Ereignis ist vielleicht doch nicht so schlimm. Weil wenn es ganz schlimm wäre, dann dürften wir mal ein paar Jahre keine Witze über Corona machen. Also
stimmt.
Schon wieder was Positives entdeckt. Du warst ja heute Abend, da kann ich dich jetzt mal fragen, weil wir erleben ja nichts, aber du hast ja heute ein Highlight. Also mein letztes Highlight war, ich habe mir überlegt, was kann ich dir heute erzählen, und hier haben einen Schiefer eingezogen beim Fuß. Aber man merkt echt, der Lockdown ist sehr trist, weil jetzt kannst du vom... Du hast ja heute Telefoninterviews gehabt, wegen deinem Nestreu.
Und auch Direktinterviews im Simpel. Ich war heute in meinem leeren Theater. Und wir haben dort mit sehr viel Abstand, mit den Beteiligten hinter der Kamera hatten alle Masken. Ich habe das Interview ohne Maske gemacht, ein Interviewpartner auch ohne. Wir sind weit weg voneinander gesessen, man passt wirklich wahnsinnig auf. Das ist auch interessant, ich finde, dass sich das schon gesellschaftlich da einiges ändert, weil früher, weiß ich nicht, früher hat man einen Menschen gesehen und hat mir gedacht, finde ihn sympathisch, ist er ein Trottel. Das Erste, was man heute denkt, ist der infiziert oder nicht? Also du siehst jemanden und denkst da, vielleicht, der wirkt nicht wie ein Superspreader, der ist eher so ein...
Ich überlege mir immer bei jedem, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt gerade positiv bin, ich überlege mir bei jedem Kontakt, könnte der Risikogruppe sein oder nicht. Mhm. Also ich merke das bei Menschen, die beleibter sind, wo ich noch einen weiteren Schritt zurückgehe.
Ja, natürlich, ja.
Ja. Was war heute die deppertste und was war heute die schönste Frage, die du bekommen hast?
Interviewt zu meinem Büchlein und der CD, ja, über den Johann Nestroy und mit diesen Nestroy-Texten. Diese CD, die ich da gemacht habe, die kommt jetzt dann raus, glaube am 11. Dezember. Und jetzt habe ich so einen, wie wir das ja manchmal gern machen, das wirst ja du, weil du schreibst ja auch ein Buch,
ja,
das auch im Frühjahr rauskommt, da wirst du das dann auch erleben. Wir haben eine sehr strenge Verlegerin, da geht es dann durch an dem Interviewtag. Und habe über dieses Buch erzählt, wurde über Johann Nestroy gefragt und das habe ich sehr gern gemacht. Das war, muss ich ehrlich sagen, normalerweise macht man das ja nicht so gern. Aber durch diesen Lockdown jetzt war ich in der Situation, dass ich mir gedacht habe, wurscht, Hauptsache ist sich leid, auch wenn es Journalisten sind. Ist mir egal. So weit ist die Gesellschaft, verstehst du, dass ich mich freue, dass ich Journalisten sehe.
Bitte, was passiert beim dritten Lockdown? Also, da bist du dann schon froh, wenn du einen Finanzprüfer siehst.
Können Sie mir bitte eine Finanzprüfer geben?
Ja. Was ich beim Nestor ganz interessant finde, ich glaube, was ich mir noch gemerkt habe von ihm, ist, der war ja im Gefängnis, weil er improvisiert hat.
Ja.
Das ist ja ein schöner Grund, noch ins Gefängnis zu gehen. Also das ist ja heutzutage, welche Improvisation müsstest du heute machen, um wegen der ins Gefängnis zu gehen?
Die Zeiten haben sich geändert. Verstehst? Früher sind die sozusagen kritischen Satiriker ins Gefängnis gekommen wegen Improvisation, weil sie zu politisch waren. Heute kommen Kabarettisten höchstens wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Nein, aber das musst du dir vorstellen, Klaus. Stell dir bitte vor, 1847 oder dann später, 1850, in den 30er Jahren, es gab nur eine einzige Zeit in Wien, in Österreich, wo die Zensur aufgehoben war, nach der 48er Revolution, die war von März bis Oktober, war die Zensur aufgehoben in dem Jahr. Ansonsten musstest du alle, also wir hätten das jetzt so machen müssen, wenn es das immer noch gäbe, also wenn wir immer noch, sagen wir, das Kaiserreich wurde nicht abgeschafft, die Metternich'sche Idee hat sich weiter fortgepflanzt, der Metternich'sche Spitzelstaat, das war ja ein Polizeistaat in Wahrheit, der hat sich fortgesetzt und wir leben jetzt immer noch in der Monarchie. Den Kaiser mögen wir, der ist in Ordnung. Aber natürlich der Kanzler und der Zensor und der Minister und so sind alle sehr streng. Und jetzt nehmen wir das heute auf und dann muss ich oder einer von uns muss das Pfeil an die Zensurstelle schicken. Die schauen sich das an und schicken uns dann eine Liste zurück, was wir rausschneiden müssen.
Die reduzieren das dann auf einen Werbespot wahrscheinlich, ein 30-Minuten-Gespräch. Genau. Nur guten Abend. Und,
Du durftest damals nichts auf der Bühne sagen und auch die Textbücher, die wir haben vom Nestroy, das ist ja ganz interessant, die Sachen, die zu seiner Zeit gedruckt wurden, unterscheiden sich ein bisschen von den Theaterskripten, weil der Nestroy hat Folgendes gemacht, er hat das geschrieben, einmal ohne Zensur im Kopf, hat alles reingeschrieben. Man durfte damals nichts sagen gegen das Kaiserhaus, man durfte nichts sagen gegen die Politik, also gegen das, was die Regierung vorhat und macht. Man durfte nichts sagen, was gegen die Kirche war oder gotteslästerlich auf der Bühne oder in Zeitungen drucken oder in Büchern schreiben. Und man durfte nichts sagen, was Obszönität sozusagen irgendwie, also sexuelle Anspielungen noch so verschlüsselt. Obszönität war verboten, also nichts Ordinäres. Und jetzt muss er vorstellen, der schreibt es und gibt es dann an die Zensurstelle weiter. Jetzt hat er seinem Kopisten, es gab ja keine Drucker und keine Computer und gar nichts, nicht einmal eine Schreibmaschine, das heißt, er hat es mit der Hand geschrieben, ist ins Theater gegangen, hat zum Schreiber gesagt, bitte 3 Kopien, eine für die Zensur, eine für den Direktor und eine für mich. Und er hat immer das, was gestrichen werden wird wahrscheinlich von der Zensur, hat er rot eingeringelt und hat die Variante drüber geschrieben. Das heißt, der Kopist hat die Aufgabe gehabt, das rot eingeringelte nicht abzuschreiben, aber nur in der Zensurfassung. Und die andere Point oder das andere Wort in der Zensurfassung. Und die Schauspieler haben heimlich immer nachgeschaut, was war rot eingeringelt, also vor allem er, Und er hat es dann in der Vorstellung trotzdem gesagt. Hatte aber natürlich das Problem, dass zwei Polizisten in der Vorstellung, zwei Zensurkommissäre sind in der Vorstellung gesessen. In jeder. Stell dir vor, in jeder deiner Vorstellungen sitzen zwei Kieberer und es sind immer dieselben, die bei dir sitzen. Das haben die auch gekannt. Es gibt ein Buch von einem Kollegen vom Nestroy, wo er beschreibt, wie die zwei Polizisten sehen, dass der Nestroy improvisiert, sofort hinter die Bühne laufen und ihm sagen, ja, für das kommt er Wochen ins, für das kommt er zwei Tage ins Gefängnis. Und der Nestroy hat schon gesehen, dass die sozusagen hinter ihm her sind, hat weiter improvisiert, ist abgegangen, hat dann auch noch geschimpft, hat sie angeblich das Götz-Zitat geheißen, woraufhin der Ältere von den Zensoren sagt, so komm, wir gehen jetzt, sagen Sie dem Herrn Nestroy, er soll nachher zu uns ins Gefängnis kommen. Und der Direktor fragt, ja, wieso gehen Sie jetzt? Und der sagt, ich habe genug gehört. Also quasi, wenn ich dem jetzt nur eine Viertelstunde zuhöre, sitzt der Wochen im Gefängnis. Die haben sich natürlich untereinander gekannt. Ja? Und wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir das einer Zensurstelle einreichen müssen. Dass es Dinge gibt, die wir nicht sagen dürfen. Wir machen Selbstzensur. Wir denken uns, kann man das sagen? So wie wir jetzt gesagt haben, kann man schon einen Witz machen über das Attentat. Aber wir müssen uns Gott sei Dank nicht überlegen, dürfen wir die Regierung kritisieren oder nicht. Ne?
Schade eigentlich. Wäre das Ganze nicht viel spannender, wenn das an der Kippe wäre? Also ich denke mir halt manchmal, es wäre politisches Kabarett viel interessanter, wenn wir was riskieren würden. Es ist ja eigentlich ist es langweilig. Du kannst sagen, was du willst, du kannst beleidigen, was du willst. Ja. Du kannst immer sagen, es ist eine Bühnenfassung, eine Bühneninszenierung und damit kannst du Unterstellungen machen. Du kannst Politiker der Drogensucht, die Drogensucht unterstellen. Es kann dir einfach nichts passieren. Da gibt es ja schon etliche Probe- oder Prozesse, die das vorgeführt haben. Da wurden auch Sachen auf Bühnen unterstellt, die definitiv falsch waren.
Ja.
Der Beschuldigte hat das vor Gericht eingeklagt. Nein, tut mir leid, ist Theater, Überhöhung, Satire, Pech gehabt. Ja. Also ich glaube, manchmal bräuchten wir so einen Exkurs, wir Kabarettisten in so ein Zelt bei den Taliban wahrscheinlich, wo wir dann mal ein islamkritisches Kabarettstück aufführen. Und wo sie mit der Kalaschnikow vor dir sitzen und du kannst dir bei jeder Point überlegen.
Sag es oder sag es nicht.
Also ich glaube,
glaube, dass wir nach ungefähr 15 Sekunden sagen, treten auf, schauen kurz, sehen die mit der Kalaschnikow und sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Weihnachtslesung. Wir lesen jetzt Peter Rossecker. Ja. Er wird uns nicht trauen. Ich meine, du musst dir vorstellen, dass er ein einziges Stück geschrieben hat ohne Zensur. Ja? Freiheit in Krewinkel. Und in dem Stück hat er den Metternich auf der Bühne nachgemacht. Das war ja verboten. Du durftest ja keinen Politiker nachmachen. Du durftest ja nicht einmal, also die Leute haben das immer erahnt. Er hat das natürlich so formuliert und vor allem, wie er geschaut hat. Es steht in manchen Zensurakten drinnen, das Gefährliche beim Nestor ist nicht die Sprache, sondern sein Spiel ist so gefährlich. Wenn er vor diesem Wort eine Pause macht, weiß doch jeder, dass es da um das und das und das geht und so. Ja? Die Blicke, die er ins Publikum wirft, das Nicken, wenn er nickt und die Leute zurück applaudieren und wisst genau, den Metternich habe ich gemeint. Also der hat Wege gefunden über sein Spiel und plötzlich durfte er wirklich als Metternich auf der Bühne stehen. Die Leute müssen getobt haben, ja. Dieses Erlebnis im Publikum muss unfassbar gewesen sein.
Aber er wird ja beschrieben als eher ein schüchterner, zurückhaltender Mensch eigentlich oder ein Nestroy,
ja.
Oder?
Ja, privat soll er angeblich sehr schüchtern gewesen sein. Du, und weißt du, was er zu dem Thema Zensur dann auch noch gesagt hat? In einem Stück hat er gesagt, dass die Aufhebung der Zensur hat für die Schriftsteller, für die Schreiber nur Nachteile gebracht, weil früher haben sie sagen können, mir ist so ein tolles Stück eingefallen, aber leider, die Zensur hat es verboten. Und jetzt fehlt ihnen die Ausrede, warum sie keine tollen Sachen schreiben. Ja,
ja. Es war nicht alles schlecht.
Ein bisschen geht es um die Zensur geht es auch sehr um diese Themen und so und auch um meine Beziehung zum Nestroy und so weiter. Aber das habe ich, was fragst du mich denn? Das habe ich heute eh schon den ganzen Tag erzählt. Ich labere schon wieder dasselbe wie den ganzen Tag.
Naja, was ich letzte Woche einmal ausprobiert habe, ich weiß nicht, ob du sie, hast du jemals eine VR-Brille ausprobiert? Also eine Virtual Reality-Brille? Also so eine Brille, ich habe das jetzt einmal ausprobiert und ich muss echt sagen, das hat mich fasziniert. Das heißt, du drehst dich dann in alle Richtungen und du siehst halt eine Landschaft oder du siehst das in einer unglaublichen Auflösung, ja. Und ich habe mir dann gedacht, wie ich das verwendet habe, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das die Lösung. Ich habe mir dann überlegt, du könntest ja wirklich, in Wahrheit könntest du dein ganzes Leben in diese virtuelle Welt, du setzt dir in der Früh die Brille auf und bleibst in der Welt. Also in dieser Welt kannst du ja alles haben. Da kannst du den Bill Gates schimpfen und den Sebastian Kurz verehren und du kannst in die, du kannst, wie heißt das, das Lokal schnell in Ischgl, das...
Kiezloch.
Das Kiezloch, kannst, im Virtuell kannst du ins Kiezloch gehen und da 15 Rüschel bestellen und du kannst einen Chef schimpfen. Also du kannst dir ein Wunder, jeder kann ja sein Leben führen, das maßgeschneiderte Leben in seiner virtuellen Brille. Und das, jetzt habe ich mir überlegt, was ist eigentlich noch notwendig, was du eigentlich führen musst in der Realität, ist ja nur noch die Stoffwechselprozesse. Du musst in Wahrheit ausscheiden und oben einwerfen. Das heißt, könntest, habe ich mir dann im Endeffekt überlegt, mit einer am Häusl sitzen und dir vom Pizzaservice unten beim Schlitz eine Pizza regelmäßig im 5-Stunden-Tag durchschirmen lassen. Und sonst bleibst du dein ganzes Leben in dieser Virtualität und führst ein besseres Leben als in Lockdown oder die falschen Kinder, die falsche Frau, der falsche Job. Hältst du dafür realistisch, dass, oder ist das eine völlige Spinnerei gerade?
Nein. Ich finde das eine sehr gute Lösung für viele Probleme, die wir haben. Also zum Beispiel könnte man das Problem des Flugverkehrs ja damit lösen. Also 350 Leute, die alle nach Mallorca wollen, die fahren raus nach Schwechat und sitzen dort eine Woche lang mit diesen Brillen einfach in irgendeinem Hallenbad. Weißt du, und wir verpesten nicht die Luft.
Ja, vielleicht ist es aber noch besser. Moment, vielleicht kannst du damit sogar die Sehnsucht stillen zur Flugreise. Man stellt sich immer das alles so wunderschön vor. Man fliegt jetzt nach Spanien, ja? Und du setzt die Brille auf und dann erlebst du diesen 3 Stunden Flug in der Billigfluglinie. Links und rechts eine Mutter mit einem schreienden Kind, ja? Dann sitzt du mit der Brille in irgendeiner geschissenen Tapas-Bar in Andalusien und irgendwelche sächsischen Gitarrenspieler singen Besami Mucho mit sächsischem Akzent ins Ohr. Und du denkst da, du reißt nach 7 Minuten die Brille runter und denkst da, ich bleib da. Also, vielleicht kann ich damit die Sehnsucht stillen.
Du könntest auch Probleme lösen, wie zum Beispiel die Massentierhaltung. Weil wenn du jetzt den ganzen Hühnern, wenn du zum Beispiel einen Hühnerstall baust, der unten sein Laufband hat und das Huhn hat seine Brille auf, sein Leben lang glaubt es doch die ganze Zeit und das ist auf der Wiese und läuft und kann alles machen.
Du siehst die Viechern, das ist aber schön. Das ist schön. Legebatterien, Hennen mit VR-Brillen.
Ja.
Simuliert ihnen ein glückliches Leben.
Simuliert ihnen ein glückliches Leben. Sie kosten in der Produktion weniger und du kannst trotzdem so viel verlangen wie ein Biohändler.
Das ist großartig.
Also ich finde das sehr sinnvoll. Ich glaube, dass diese Virtual Reality viele Probleme lösen wird.
Ja, ich finde es ganz faszinierend. Ja.
Aber wie ist das? In was für einem Raum warst du?
Ja, also bist du bei einem PC und du setzt diese Brille auf und dann gehst du halt durch ganz eine Landschaft. Ich bin da jetzt gegangen, witzigerweise war das wirklich
so. Was heißt gegangen? Hast du deine Beine tatsächlich bewegt?
Du kannst doch wirklich gehen, ja. Also aber du bleibst am Boden stehen.
Ach so.
Ja, und das, durch diese Vibration dann merkt es, dass du dich bewegst und du kannst entweder mit so einem Joystick gehen. Ich bin halt da wirklich gegangen und die Auflösung ist fantastisch. Also ich glaube noch 10 Jahre und es ist in 10 Jahren und du reißt die Brille runter und denkst dir, die Realität hat eine scheiß Grafik. Also ich glaube jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt vom Leben jetzt nicht bereichert bin, ich meine, das ist jetzt eine philosophische Frage, man könnte formulieren, vielleicht ist die Realität nur ein Vorschlag. Also ich kann mir doch wirklich dann eine schöne Existenz dort, also ich glaube, dass das wirklich für manche Leute vielleicht eine Möglichkeit ist, zu fliehen oder temporär. Ob es gescheit ist, ich meine, es ist ja auch ein Fluchtmittel, also so wie Alkohol ein Fluchtmittel ist oder das Glücksspiel ein Fluchtmittel oder die Sexsucht ein Fluchtmittel, sagt man, ich weiß es nicht. Aber eines von, man flüchtet.
Ist mir alles, was du jetzt aufgezählt hast, außer Glücksspiel, ist mir 1000-mal lieber als Virtual Reality. Also ich saufe doch viel und bin sexsüchtig lieber, als dass mir dauernd diese Brille aufsetzt.
Aber du kannst ja einen homöopathischen VR-Rausch haben. Also du setzt diese Brille auf und da wackelt alles. Alles unscharf. Du kippst alle 5 Schritte in der Virtualität um und danach nimmst du die Brille runter und bist nüchtern ohne Kater.
Ja gut, nüchtern ohne Kater nach einem Rausch wäre überhaupt fantastisch, finde ich.
Ja, das geht dann.
Aber ist es nicht so, dass der Körper trotzdem spürt, dass er nicht dort ist, wo ihm vorgegaukelt wird? Oder ist es so,
da gibt es ganz erschreckende Videos auf YouTube. Ich habe mal irgendwo eine ältere Dame gesehen, ja, die haben sie eine VR, also jugendliche, amerikanische Jugendliche, eine VR-Brille, und die hat nachher eine Psychose erlitten. Also die hat dann, die hat, glaubt, es schießt wer, und die hat dann, der wurde die Brille dann weggenommen, und die hat dann diese Jugendlichen mit irgendwelchen Gegenständen im Wohnzimmer bedroht, weil sie geglaubt hat, die Jugendlichen, die jetzt um ihr herumstehen, sind noch Teil von der Simulation. Also die, das war, also da, also da gibt es sicher einen Beipackzettel. Also bei
die Nebenwirkungen sind sicher größer, wenn man ein Trottel ist. Das ist natürlich richtig, aber das ist im Leben ja auch so.
Das ist im Leben auch so. Du, andere Frage. Der Podcast läuft ja wieder so gut. Wie verbringst du Weihnachten? Das können wir heute auch mal plaudern. Wie planst du? Machst du irgendwas anders als sonst wegen dem Corona-Jahr?
Wir haben zum Beispiel jetzt schon ein Ganselessen, meine Mutter lädt uns einmal im Jahr zum Ganselessen ein, meistens um ihren Geburtstag am 11. Dezember herum. Und das haben wir jetzt schon in den, das machen wir jetzt über Skype. Also wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns das Ganzel bestellen. Jeder
kriegt ein halbes, oder wie? Also
ja, jeder kriegt eine Portion Ganzel.
Okay.
Aus dem Wirtshaus, und wir sitzen virtuell um den Tisch herum. Also jeder sitzt bei sich zu Hause am Tisch, weil wir zwar, wie übrigens alle Menschen der Meinung sind, wir haben es eh nicht. Mhm. Aber sicherheitshalber machen wir das. Nicht, weil es verboten wäre, wobei man nicht weiß, ob es am 12., 13. nicht schon erlaubt wäre. Ich glaube nicht, aber schauen wir mal. Es wäre ja wurscht, man macht es ja nicht deshalb, weil es befohlen wird, sondern weil es sinnvoll ist irgendwie. Wenn man sich halt denkt, es wäre extrem blöd, wenn man sagt, ach geh wurscht, wir haben es eh nicht. Just hat es einer von uns, steckt die Mutter an und sie kippt schon um. Da würde man sich dann doch sehr ärgern. Und jetzt haben wir uns gedacht, und ich glaube, so ähnlich wird Weihnachten auch ausschauen, wahrscheinlich.
Du glaubst, wie, also dass wir alle am 24. Dezember werden die Massen statt dem Christbaumstern oben wird eine kleine Webcam hängen, und man ist über diese Webcam verbunden mit seinen Eltern und wird so gemeinsam, oder werden die Leute irgendwann sagen, okay, wir nehmen einen großen Christbaum mit einem großen Durchmesser, und die Großeltern stehen halt genau auf der anderen Seite vom Baum.
Ja, statt dem Weihnachtsspitz am Baum setzt man die Großeltern ganz oben hin. Ja, ich glaube natürlich...
Wir werden uns die Geschenke zuwerfen, 3 Meter. Ja. Also ich habe mal gespannt, dieses Jahr kriegen meine Kinder beide ein Packerl, wo drin eine FFP3-Masken ist, damit sie schon wissen.
Freuen sie sich sicher wahnsinnig.
Freuen sie sich wahnsinnig.
Ich glaube schon, dass die Leute sich treffen werden, aber ich glaube, dass es nicht besonders sinnvoll ist, weil wir dadurch dem Virus halt wieder die Möglichkeit geben, viel herumzuspringen. Schauen wir mal, was bei den Massentests rauskommt.
Ja, mal sehen, wer überhaupt hingeht. Also es ist ja auch schon so eine Skepsis in der Bevölkerung bemerkbar anscheinend.
Aber das verstehe ich nicht. Was ist denn jetzt so schlimm, dass man zu diesem Test hingeht? Kann man das wer erklären?
Ich sage, es ist sinnlos. Da gehe ich halt hin und es ist eine Momentaufnahme und es sind so viele falsche Tests. Also weißt du, es gibt ja 1000 Meinungen zu dem.
Ja, es ist, aber es gibt auch, wenn man sich eine gesunde Untersuchung macht, gibt es auch, es kann auch sein, dass dein Wert, der da drinnen steht, und dein Cholesterin falsch ist. Das ist immer so. Es kann auch sein, dass beim Reifenwechsel was falsch ist. Es ist prinzipiell bei allem, was wir Menschen technisch machen, gibt es eine bestimmte Fehlerquote. So hoch ist sie beim Test gar nicht. Und das ist ja wurscht. Aber ich bin ja froh, ich wurde jetzt 8 oder 9 Mal getestet insgesamt. Wenn nicht, weiß ich nicht, öfter glaube ich, oh ja, wir haben ja August schon zum Testen angefangen. Ich bin jedes Mal erleichtert, wenn man denkt, super, bin negativ. Ich habe mir eh gedacht, dass ich negativ bin, weil ich ja eh nur zu Hause sitze und mich betrinke. Ich bin trotzdem erleichtert.
Aber ich kenne jetzt zum Beispiel einen Fall, der ist positiv, und sind junge Menschen, ein junges Paar, und die haben die letzten 3 Wochen keinen Kontakt gehabt. Sie waren nur im Supermarkt einkaufen. Und der Arzt behauptet dann vielleicht, dass sie vielleicht durch so eine Aerosolwolke im Supermarkt gegangen sind. Ja. Wo dann die Maske halt das nicht aufhält. Also sie haben sonst außer Supermarkt keinen einzigen Kontakt gehabt.
Ja, das ist ja das Geheimnis, oder die Wahrheit ist ja die, das Anstecken tut man sich innen schon, außen nicht, stimmt prinzipiell, aber es kann natürlich auch sein, dass du eben durch so eine Aerosolwolke durchgehst, die einer gerade ausgehustet hat und der Wind gerade so geht, dass du das bei der Maske, bei der Seiten einiges. Das kann natürlich alles passieren, ja. Aber es ist ja so, dass wenn man sich dann die Masse anschaut, wer sich wo ansteckt, die meisten stecken sich innen privat oder in der Arbeit jetzt an. Ja? Logisch, Theater sind zu, Lokale sind zu, Geschäfte sind zu, alles zu. Aber wir stecken uns natürlich weiter an, aber es geht runter. Ja? Also es ist ja, eigentlich ist das alles nicht so unlogisch. Das ist alles eigentlich sehr leicht zu verstehen, finde ich. Ja? Schwierig ist das der menschliche Umgang damit, das, was es mit uns psychisch macht. Mir geht das so oft in dieses scheiß Masken. Wirklich. Wir müssen Gesichter sehen. Ich habe heute 90% der Menschen, die ich getroffen habe, die keine Ahnung, wie der ausschaut, erkenne ich ja nie wieder. Gut, ich meine, es waren eh dieselben, die immer kommen. Aber trotzdem, weißt du siehst nur die Augen. Aber es ist mir lieber, wir machen das jetzt so, aus Sicherheitsgründen, ist mir lieber, als wir machen es nicht. Aber ich vermisse, die Gesichter der Menschen zu sehen, die ich treffe. Ich vermisse, überhaupt Menschen zu treffen. Oder anders gesagt, ich treffe ungern Menschen, aber ich möchte gern selber absagen und nicht, dass die Regierung absagt. Ich möchte gern selber sagen, nein, ich komme zu der Party nicht, ich kann an dem Tag nicht. Das bereitet mir größeres Vergnügen. Als
das ist ja sowieso das Thema, dass dir nach der Impfung die Ausreden ausgehen, weil jetzt kannst du sagen, ja, ich gehe nicht ins Fitnesscenter und ich besuche nicht die Tante Hertha wegen Corona, aber kaum ist diese Impfung da, hat die Kandidatin Hertha auf den Impfstoff verweisen und wird sagen,
wieso hast du nicht, lasst euch jetzt alle impfen,
bin
dann
der
Hertha macht jetzt wieder was. Bist du nicht fertig geimpft? Wir machen wieder Ganselessen. Endlich einmal, nach 20 Jahren kein Ganselessen. Jetzt mit der Scheißimpfung müssen wir wieder alle hingehen.
Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in einem Jahr, wenn wir uns alle wieder treffen können, dass wir sagen, was Bescheid das damals war, diese Ruhe, diese Stille, dieses nicht dauernd Ausreden haben. Ich bin mir ganz sicher, der Mensch, ja.
In 30 Jahren werden wir sagen, es war die schönste Zeit unseres
Lebens. Die schönste Zeit im Leben. Das vergönnen wir jedem.
Ja. Dass Kinder, und? Die Enkelkinder, wenn wir sagen, ihr müsst einmal eine Pandemie erleben.
Setzt ihr auf eine VR-Brille auf, macht es 2020 nochmal über die Virtual Reality.
Opa, wieso hast denn du das alles auf Netflix gesehen? Ja, na, weil ich bin ja zu Hause. Ich habe ja Leben retten müssen. Ich bin zu Hause gesessen, weißt du, Bub.
Sonst hätte es die gar nicht geben, muss man sagen. Sonst wäre die Menschheit vielleicht ausgestorben.
Ja, wenn es den Virus nicht gäbe, wäre die Menschheit vielleicht ausgestorben. Das habe ich halt auch im Video gesagt. Hast du auch, warte, jetzt schaue ich noch einmal nach, ob das stimmt, was ich da überhaupt gesagt habe. Pass auf. Worldometer, der Zuwachs an Menschen. Okay. Weißt du, dass wir seit es den Virus gibt, also seit Jänner, Februar, März, ja, gibt es 74 Millionen Menschen mehr als im Jahr davor.
Ja gut, durch das viele Lockdown haben die Leute viel Zeit gehabt, Kinder zu zeugen.
Also der Population Growth ist 74.
Aber ist das überdurchschnittlich mehr oder ist das eine Gegenteil von Übersterblichkeit? Übergeburtigkeit gibt es ja nicht. Also
ja, oh ja, Übergeburtigkeit gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Das heißt, wir waren einmal insgesamt alle nur 10 Millionen.
Stimmt, also haben wir dieses Jahr eine Übergeburtigkeit. Wir haben immer übergeburtigt, jedes Jahr.
Immer über, ja. Und insgesamt sind laut Worldometer heuer 53 Millionen Menschen gestorben.
Mhm. Jetzt ist die Frage im Vergleich zu anderen Jahren, wie wir da liegen, das ist wahrscheinlich jetzt das Spannende. Aber
geboren wurden 128 Millionen. Insgesamt wurden 128 Millionen Menschen geboren und 53 Millionen sind nur gestorben.
Mhm.
Also die Population wächst weiter, trotz Corona.
Das war bei der spanischen Grippe definitiv anders.
Ja, definitiv anders, ja.
Ja.
Und trotzdem ist es gescheit, dass wir aufpassen, finde ich. Ich muss jetzt ein bisschen die Situation, die Position unseres Arztes, ein bisschen vermisse ich ihn schon, den Oma.
Nein, ich vermisse ihn natürlich, vermisse ihn, den Oma.
Wir brauchen sagen, falls er doch zuschaut.
Ja, unser einziger Zuschauer bald. Ja, aber das wird sich ja vielleicht ändern, weil der Schröcksner hat jetzt gerade, das habe ich ja vorher auf ORF.at noch gelesen, dass er unbedingt darauf besteht, dass die Skipisten offen bleiben müssen.
Nein, das ist ein Blödsinn.
Ja, ist ein Riesenblödsinn. Also ich meine, ich habe ja den Eindruck, der ist ja so ein Militär. Ich meine, wie viel Geld braucht dieser Mensch noch? Der ist so reich und also er hat um seine 3, 5 oder 10 Lifter lang, die ihm gehören, hat er noch, da möchte er noch immer Geld verdienen. Also der würde, glaube ich, sogar eigenhändig Intensivbetten in Gondeln reinschieben, bevor er sagt, das machen wir nicht. Also, und ich habe ja, ich habe auch gestern im Kurier gesagt, das ist ja absurd. Jetzt haben die Schulen zu, damit im Jänner wahrscheinlich die Skischulen offen haben.
Allerbeste ist, Klaus, Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, in Salzburg oder in Vorarlberg oder wo auch immer in Tirol, bereitet man sich, obwohl noch nicht sicher ist, schon auf die Skisaison vor.
Ja,
und du siehst Schneekanonen, die künstlichen Schnee auf eine Piste blasen. Das heißt, es ist ein Virus, wo wir nicht Skifahren gehen. Es schneit eh nicht, weil wir das Klima erwärmen. Wir wollen aber, dass die Touristen herfliegen und auf einen Schnee, den es nicht gibt, Skifahren und sie ausstecken, wo dann wieder zu viel sterben. Mensch, ihr seid voll trott.
Das ist unglaublich, ja.
Wir blasen künstlichen Schnee auf eine Wiese, wo eh keiner Skifahren soll.
Du, vielleicht ist echt das Epizentrum der Idiotie ist Österreich, wahrscheinlich, definitiv. Es ist, also, aber ein Erdbeben geht von irgendwo aus und ich glaube, der liebe Gott hat entschieden, das Epizentrum der Vertrottelung liegt irgendwo zwischen Bamberg und...
Aber verstehst du, wenn du jetzt in der Antarktis wo bist und da liegt 800 Meter Schnee und du denkst, das schaut, dass wir heuer nicht Skifahren.
Es war doch schon letztes Jahr völlig absurd, wo kein Schnee ist und wir mit diesen Skikanonen, diesen einen Streifen da, die Piste runter, links und rechts Grünland und wir wollen die Natur ignorieren und nur damit wir die Skifahrer anlocken. Das ist ja alles schon, ich meine, du kennst, ich bin auch mit diesen Skifahren ist ja in Österreich, das wird ja nicht diskutiert. Wenn du zu lange früher gesagt hast, du gehst nicht Skifahren, da gerade, dass du jetzt nicht ein psychiatrisches Gutachten braucht hast für den Satz. Also das ist ja anscheinend so eine Verpflichtung. Es gibt ja in Österreich das ein Menschenrecht auf Skifahren anscheinend. Also das ist, du könntest den Menschen hier alles nehmen.
Steht in der Verfassung.
Nicht, ja, wie bitte?
Steht in der Verfassung.
Steht in der Verfassung. Wir haben
Österreich ist eine freie Republik und wird von Skifahrern regiert.
Also in Amerika steht in God we trust und in Österreich in Skifahren we trust.
Skifahren we trust. In Schnee we fahr.
In Schnee.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich verstehe natürlich die ganzen Jobs, die dranhängen, die Familien, die sich dadurch am Leben erhalten, dass Ski gefahren wird. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, dass wir generell in einer Situation sind, wo wir jetzt uns halt überlegen müssen, wenn wir ein Wirtschaftssystem haben, das davon lebt, dass wir uns Sachen kaufen, die wir nicht brauchen und Sachen machen, die uns nur Vergnügen bereiten, was ja toll ist, haben wir sehr weit gebracht in der Geschichte der Menschheit. Aber wenn das alles zusammenbricht, nur weil wir das, was wir nicht machen müssen, nicht machen, läuft ja irgendwas falsch. Wenn wir auf Berge Schnee raufblasen, damit Leute kommen, die dort runterfahren, in einer Zeit, wo es eigentlich eh nicht gescheit ist, wenn zu viele Leute auf einem Platz sind, wir müssen es aber unbedingt machen, weil sonst alles zusammenbricht, dann machen wir ja prinzipiell was falsch.
Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt jetzt auch eine Strömung, merkt man irgendwie bei den Hoteliers da im Westen, was man hört, dass da viele schon sagen, nein, wir brauchen gar nicht aufsperren, weil wir kriegen ja eh 80% Umsatzersatz von der Bundesregierung.
Ja, aber ist doch okay. Wäre doch okay, diese Saison einmal so zu retten, zu sagen, das kriegt ihr bis Mai, Juni, bis Mai oder was auch immer, wann das aus ist, kriegt ihr das.
Was immer das halt kostet dann. Also, aber da, jetzt muss man ja eins sagen, man kann ja den Sebastian Kurz vielleicht manches vorwerfen, aber kostet es, was es wolle, stimmt halt wirklich. Also, ja, also wenn er das durchzieht, ist es dann wirklich,
Aber wir haben doch letztens nach dem Podcast kurz telefoniert, wo wir auch über das Thema Geld gesprochen haben und du dann auch gesagt hast, dass das ja irgendein Wirtschaftsprofessor gesagt hat, die Weltbank kann ja letztendlich sagen, alle Schulden, die ein Staat aufgrund von Corona gemacht hat, werden jetzt auf Null gesetzt.
Das ist möglich. Das gibt eh schon die Diskussion, weil wir jetzt alle sich verschulden. Das ist ja das Beruhigende, dass sich im Moment gerade weltweit, vor allem die erste Weltländer, alle gleichzeitig verschulden wegen Corona. Das ist ein beruhigender Zustand.
Ja.
Ja, weil die Welt kann nicht als Ganzes in Konkurs gehen. Wir können nicht Oma Schütt, tut mir leid, zu verkaufen.
Mond oben.
Für ein paar Ausländische, vor Sale.
Jetzt weiß ich, warum die Amerikaner am Mond waren. Die haben dort das Schild wegen Corona geschlossen.
Alles muss raus.
Alles muss raus. Abverkauf, alles muss raus. Falls die Außerirdischen kommen. Jetzt übrigens den Cartoon. Ich habe letztens einen Cartoon gesehen, wo ein Raumschiff landet, Außerirdische rauskommen und eben, also so wie es halt ist in Filmen, das Militär fährt hin und alle fahren hin, der Präsident wird informiert. Mhm. Und die zwei Außerirdischen, es steigen zwei Außerirdische so Aliens aus, zünden sich eine Chick an und sagen nur, wir machen nur eine Zigarettenpause, man darf drinnen nicht rauchen.
Ja, großartig, sehr lustig. Das ist
großartig, oder?
Sehr lustig.
Das ist fantastisch.
Sehr lustig. Eine ironische Bemerkung ist mir, oder eine Sache, die eine ironische Tatsache ist mir noch aufgefallen. Diese Firma BioNTech, die diesen Impfstoff jetzt hat, da heißen ja die, weißt du, wie die, das hast du sicher gelesen, wie die Entwickler heißen. Die heißen ja Özlem Türeci und Uğur Şahin oder so.
Genau, ja.
Also, beide schwerer Migrationshintergrund, ja. Gastarbeiterfamilie. Da habe ich mir beim Lesen gedacht, also wenn Kurz, Orban und die AfD schon vor 15 Jahren an der Macht wären, dann hätten wir nächstes Jahr noch immer Hände waschen.
Hätten wir keinen Impfstoff. Immer noch Hände waschen, genau so ist es. Ja. Ja,
also es ist schon, man müsste das jetzt auch als erfolgreiches, das würde jetzt keiner von denen sagen, da ist Migration gelungen, oder? Das könnte man jetzt mal auf der Plusliste. Weil,
ich glaube, dieses dicke Plus steht ganz automatisch dort, weil diese Namen ja bekannt sind. Und auch wenn es dann so mancher Rechter nicht wahrhaben will und sagt, naja, nein, das sind Schweden, die nur den Namen angenommen haben. Alles deutsche Recken, die nur diese Namen angenommen haben, weil sie gezwungen wurden von der liberalen Gesellschaft, diese Namen anzunehmen. Abgesehen von den Extremisten, die das so extrem sehen, sieht das ja eh jeder. Also das, glaube ich, muss man gar nicht dazu sagen.
Okay.
Cool. Glaube ich.
Ja, ich finde es halt trotzdem ganz, weil diese ganze Migration, welche großen drei Themen hat mit den letzten Jahren? Klima, Migration und Corona. Und irgendwie ist es ganz interessant, wenn sich die teilweise...
Das Interessanteste ist, das Größte von diesen drei Problemen, nämlich Klima, interessiert uns momentan überhaupt nicht.
Null. Ja gut, es wird ja weniger geflogen. Also das ist ja jetzt...
Da muss man schauen, wie sich das auswirkt, ja.
Aber ich glaube ja, das Ganze, und mit meinem lieben Freund, mit dem Martin, den du auch kennst, diskutiere ich immer darüber, es ist ja ein Fünftel der Weltbevölkerung noch nie geflogen. Ein Fünftel ist geflogen, sagt man, ungefähr. Vier Fünftel sind noch nicht geflogen.
Ja.
Und es, was mich immer ernüchtert bei diesen ganzen Debatten, auch wenn wir aufhören, nach Barcelona zu fliegen oder nach Madrid oder wenn wir auch uns zurückhalten, wenn wir wieder dürfen, es sitzen Milliarden an Indern und Chinesen auf gepackten Koffern und wahrscheinlich auch Afrikanern und anderen, aus anderen Staaten Menschen, die gerne einmal fliegen würden wollen. Und wir können ihnen ganz schwer jetzt, mir fehlt völlig das Argument, ihnen zu sagen, du weißt, das war jetzt nicht gescheit wegen dem Klima. Also fahrt bitte weiter mit dem rostigen Autobus im Kreis bei euch. Fliegen ist jetzt nicht gut. Und irgendwie, um dieses Weltproblem der Klimawärmung zu retten oder zu lösen, müssten wir aber denen irgendwie das mitteilen. Oder müssten wir ihnen das schmackhaft machen.
Klaus, das ist richtig, aber es ist ein bisschen so wie auf der Titanic beim Abendessen. Das Schiff sinkt. Und es müssen alle evakuiert werden und der Oberkellner sagt aber zum Kapitän, das geht nicht, weil vier Fünftel haben die Nachspeise noch nicht gekriegt.
Ja, aber sie kriegen...
Es ist doch ein bisschen so.
Ja, schon. Nur, Moment, um in diesem Bild zu bleiben, das würde aber bedeuten, wenn wir wüssten, wenn wir denen keine Nachspeise geben, dann sinkt das Schiff nicht. Dann wäre es.
Ja, wunderbar, mein Vergleich hinkt nicht. Ne? Ja. Der sitzt im Rollstuhl. Das ist ja Blödsinn.
Ja, und das ist.
Die hätten das gewusst. Wenn die gewusst hätten, dass sie mir dann die Nachspeise geben müssen und das Schiff sinkt nicht, haben sie halt nicht gewusst. Klaus, wir sind bei 42 Minuten.
Dann haben wir schon den Titel, keine Nachspeise, sonst sinkt das Schiff.
Ja, kein Dessert, sonst sinkt das Schiff. Das ist ein großartiger Titel. Kein Dessert, sonst sinkt das Schiff. Also, ich finde, wir haben uns ohne den Omar ganz gut geschlagen. Ich vermisse ihn trotzdem sehr.
War sicher ein Drittel, die Qualität ist um ein Drittel gesunken, aber wir erholen das wieder nach.
Ja, und das Tröstende, was ich zu sagen habe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, nächste Woche ist der Omar Sasam wieder dabei.
Und, okay, wir haben jetzt auch nichts überlegt. Mein Tröst ist heute, ist, wir verabschieden uns von den Zuschauern auf Dreisat.
Ja, dann kommt jetzt nur noch das Wetter. Und,
Weißt du, ich glaube, dass die Leute auf Dreisat, die Dreisat schauen, sich total ärgern. Die glauben, nachher kommt immer was, Großartiges.
Jedes Mal rüber auf den Zweier.
Kommt Kulturmond.
Was wollen die uns nicht sagen? Ich glaube, dass ja so sämtliche Verschwörungstheorien entstanden sind, weil die immer sagen, wir verabschieden uns von den Zusehern auf Dreisat. Alle glauben.
Danach kommt die Wahrheit.
Danach kommt die Wahrheit, ja. Ja, in diesem Sinne, wir verabschieden uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, hören uns wieder nächste Woche.
Dankeschön.
Schönen Abend. Alles Liebe. Es verabschiedet sich Michael Leberei und Klaus Eck.
Ciao. Tschüss.